halte mich so an deine Gebote, aber so innerlich darf ich denken, was ich möchte. Und ich möchte uns heute was zum Thema Gedanken sagen. Die Gedanken sind ganz, ganz extrem wichtig für uns, für unser Leben. Wenn du magst, kannst du die Gefühle damit dazu packen. Das ist ein bisschen was anderes, aber so manche von diesen Prinzipien, die wir heute miteinander anschauen werden, die sind auf Gefühle natürlich genauso anwendbar. Bevor ich in dieses Thema einsteige, da möchte ich uns die Frage beantworten, woher eigentlich Gedanken kommen. Und die Gedanken, die kommen logischerweise natürlich entweder von mir selber und da gibt's auch Bibelstellen dazu. Ich sage euch die jetzt einfach, wenn ihr das dann nachhört oder nachguckt, könnt ihr die auch gerne nachlesen. Lukas 12, Vers 19 zum Beispiel oder Matthäus 9, Vers 4. Eine zweite Möglichkeit, woher Gedanken kommen können, ist von Gott. Wir finden das zum Beispiel in Esra 7, Vers 27 oder in Nehemia 7, Vers 5, wo uns gezeigt wird, dass Gott Menschen Gedanken ins Herz gibt. Und das ist natürlich schön, wenn das so ist und wenn Gott uns Gedanken schenkt. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass Gedanken auch vom Feind kommen können, vom Satan. Johannes 13, Vers 2 zum Beispiel oder 2. Korinther 4, Vers 4, da könnt ihr das nachlesen. So, mir geht's heute einfach mal darum, dass wir feststellen, dass Gedanken, die sind nicht bloß in mir drin, sondern die kommen eventuell auch irgendwo her und die können gegebenenfalls eben auch von Gott kommen oder eben auch vom Feind. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so ein bisschen lernen zu unterscheiden, wo kommen die Gedanken her? Was sind das für Gedanken? Was machen die mit mir? Und dass wir entsprechend mit diesen Gedanken umgehen. Und mir geht's heute hauptsächlich um diesen letzten Punkt, wo ich sag, wir leben in einer Welt, in der wir nicht im luftleeren Raum sind, sondern wo jemand in dieser Welt aktives Interesse darin hat, dass es uns nicht gut geht. Vielleicht habt ihr den Vers schon gelesen oder habt ihr von mir schon gehört oder wie auch immer, wo Jesus mal sagt, dass er gekommen ist, um Leben und volles Genüge zu bringen. Und der erste Teil dieses Verses heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. So, und damit meint er den Teufel, der versucht uns zu berauben, der uns versucht, das wegzunehmen, was wir haben. Und er tut das ganz, ganz stark über die Gedanken. Und ich möchte euch diese Taktik heute so ein bisschen vorstellen. Ich möchte in diesem ersten Teil uns ein bisschen mitnehmen in die Versuchungsgeschichte Jesu. Manche von uns kennen das vielleicht, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da heißt es, er wurde vom Geist in die Wüste geführt und dort wurde er vom Teufel versucht. Also Jesus war in der Wüste, er hat 40 Tage gefastet, er hatte Hunger und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, aber so die erste Bibelstelle ist eben das, wo dieses Setting für diese Verse, die wir gerade jetzt dann lesen, steht, dass wir das einfach so ein bisschen verstehen. Matthäus 4, Vers 2 bis 3. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Weiß nicht, wann du Hunger bekommst. Bei mir wäre das vermutlich schon vor 40 Tagen der Fall. Aber Jesus hatte nach 40 Tagen Fasten Hunger. Und da trat der Versucher an ihn heran und er hat dann eben zu ihm gesagt, Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. So, er packt ihn an seiner schwachen Stelle. Momentan gerade schwach. Er hat gerade Hunger gehabt. Und er sagt zu ihm, du, wenn du Gottes Sohn bist, dann tu doch. Und das ist so eine Taktik des Feindes, dass er eben dort ansetzt, wo er vermutet, dass wir Probleme haben, dass er günstige Gelegenheiten abwartet. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass er nicht plump da vorgeht, sondern dass er seine Angriffe auch mit Wahrheiten mischt. Also, jetzt fehlt mir hier eine Bibelstelle, genau, aber die kommt jetzt, genau. Genau, richtig. Also, Matthäus 4, Vers 6 ist die nächste Bibelstelle. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Also er führt ihn auf die Zinne des Tempels und stellt ihn dort quasi auf die Brüstung und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. So. Ich habe vorher gesagt, der Teufel, der mischt seine Angriffe oder seine Lügen oft auch mal mit Wahrheiten. Und in dem Fall benutzt er sogar das Wort Gottes. Er zitiert die Schrift. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber die Schrift hat doch immer recht, oder? Die Bibel ist doch immer richtig. Also wenn ich was in der Bibel finde, das ist doch auf jeden Fall dann richtig. Aber in diesem Fall sagt Jesus, nee, pass mal gut auf, aber es steht auch was anderes geschrieben. So, wir können nicht einfach hergehen und uns irgendeinen willkürlichen Vers nehmen, der uns passt und aus dem dann irgendwas machen. Und wenn dieser Gedanke in dein Hirn kommt, dann ist es nicht grundsätzlich, das ist die Bibel und das ist richtig, sondern in dem Fall sagt Jesus, nee, aber es gibt auch eine andere Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, um was es geht und dass wir zuhören und dass wir hören auf den Heiligen Geist, der in uns ist, um zu bewerten, ob der Gedanke, den wir da gerade bekommen, ob der von uns ist, ob der von Gott ist oder ob der vom Feind ist. Eine zweite Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, die der Feind benutzen kann, ist, er appelliert an unseren Stolz. Also Jesus wird jetzt auf einen hohen Berg geführt und dann heißt es, da nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben. So, Jesus wird jetzt angeboten, dass er über das alles herrschen kann. Und zwar ohne zu leiden. Er bietet ihm einen einfacheren Weg an, er appelliert an seinen Stolz, er appelliert an das, was er eigentlich ja machen möchte. Und Jesus fällt wieder nicht drauf rein. Jesus, es lohnt sich, diese Geschichte im Zusammenhang zu lesen, ich mache das jetzt um der Zeit willen nicht, aber es lohnt sich zu lesen, wie Jesus damit umgeht. Aber mir geht es heute vor allem um den Angriff selber, darum zu erkennen, was da in unseren Gedanken passiert. Und dass nicht jeder Gedanke, der uns ins Hirn kommt, unbedingt immer von Gott sein muss oder gut ist. Und dass wir manchmal gegen unsere Gedanken auch was unternehmen müssen. Und dann kommt der zweite Teil von dem Vers 9. Das alles will ich dir geben, sagt er, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das Ziel von Jesus war natürlich, über all diese Länder zu herrschen, aber nicht auf dem Weg, den ihn der Feind gezeigt hat. So, er versucht uns dazu zu bringen, Dinge auf eine falsche Art und Weise zu tun. So, das Ziel ist das Richtige, aber der Weg dahin ist ein falscher. Der Teufel versucht uns dazu zu bringen, dass wir Dinge nicht so machen, wie Gott sie will, sondern dass wir uns andere Wege suchen. Und da hilft es auch nicht zu sagen, aber das Ziel ist doch richtig. Das Ziel ist in dem Fall nicht das Entscheidende, sondern in dem Fall ist das Entscheidende der Weg. Und er sagt, du bekommst das alles, ohne zu leiden. Du bekommst es, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und Jesus sagt, nee, mache ich nicht. Das Ziel ist zwar das Ziel, was ich erreichen will, aber der Weg dahin ist der falsche. Ich kann mich nicht vor dir niederwerfen, denn es heißt in der Bibel, dass wir nur Gott anbeten sollen. So, Jesus merkt bei jedem dieser Schritte, dass das, was der Feind ihm da anbietet, nicht das ist, was Gott für ihn will. Und dann ein letzter Punkt, der jetzt in diesem Angriff, den wir in Matthäus Kapitel 4 lesen, nicht so drin ist, aber den ich auch immer wieder feststelle, das ist die sogenannte Menschenfurcht. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. Menschenfurcht. So, was werden die anderen sagen? Oder ja, wenn ich das tue, dann werde ich ja ein Außenseiter sein. Dann wird man mich irgendwie komisch anschauen oder so. Und auch das ist so eine Art und Weise, wie der Teufel versucht, uns von Dingen abzuhalten, die Gott von uns möchte, die richtig sind, die für uns vorgesehen sind. Wenn wir dann plötzlich feststellen, aber ich habe Angst, was die anderen denken oder wie stehe ich denn da oder und wenn das nicht funktioniert und keine Ahnung, was uns da so alles dann durch den Kopf geht. So, das ist zunächst mal das, was der Feind versucht. Da könnte man dann ganz, ganz viel dazu sagen. Aber so vielleicht einfach mal so als einen kleinen Hinweis, wie diese Angriffe aussehen können. Wenn wir nun festgestellt haben, dass der Teufel versucht, uns in einem bestimmten Punkt irgendwie auf den falschen Weg zu bringen, dann ist die Frage, wie können wir uns dagegen wehren? Und jetzt kommen wir zu dem, was unsere Waffen sind in diesem Kampf. Und ich lese uns das mal vor, 2. Korinther 10, Vers 4. Da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Was mir an diesem Vers ganz, ganz wichtig ist, und wir werden den deswegen am Schluss auch nochmal uns anschauen, wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Wir können in unseren Gedanken Ordnung schaffen, werden wir auch uns gleich nochmal anschauen. So, das, was Paulus uns hier schreibt, ist, die Waffen unseres Kampfes sind, und jetzt sage ich das mal im Zusammenhang, sind mächtig. Die Waffen unseres Kampfes sind mächtig. Und was können wir damit machen? Wir können Festungen zerstören, wollen wir auch gleich noch sehen. Und wir können Vernünfteleien zerstören, irgendwelche Argumentationen, die sich da in unserem Kopf aufgebaut haben. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wir zwingen unsere Gedanken, das Richtige zu sagen. Wir zwingen unsere Gedanken, in der Wahrheit zu sein. Und das hört sich für dich jetzt vielleicht sehr, sehr theoretisch an oder so, aber lass dir sagen, ich habe das schon viele, viele Jahre ausprobiert und es ist möglich. Wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können in unseren Gedanken Ordnung machen. So, Paulus redet hier von Festungen. So, was gibt's da für Festungen? Vielleicht gibt's in deinem Leben so Festungen, an die du glaubst, die man dir irgendwann mal gesagt hat. Ich denke da jetzt gerade an eine Frau, die in der Ulmer Gemeinde eigentlich gerne im Chor mitgesungen hätte, aber man hat ihr von Kindheit an gesagt, dass sie nicht singen kann. Und sie hat gesagt, ja, ich kann leider nicht zum Chor kommen, ich kann nicht singen. Und dann haben wir gesagt, komm trotzdem. Und dann haben wir miteinander ein bisschen gearbeitet und am Ende war sie ein gutes Glied dieses Chores. So, kennst du diese Festung in deinem Kopf? Ich kann nichts oder ich kann das nicht oder... Man hat es dir vielleicht immer gesagt, vielleicht haben es deine Eltern gesagt oder dein Lehrer, aus dir wird nie was. Kennt ihr diesen Satz? Hat er sich in euch festgesetzt? Oder der typische Charlie Brown Satz, niemand liebt mich. Weiß ich, ob du den kennst, so. War ein Satz, der in mir früher lange Zeit sich festgesetzt hatte, niemand liebt mich. Ich bin irgendwie... Ja, nichts Besonderes oder so. Oder vielleicht kennst du diesen Satz, das funktioniert sowieso nicht. Das brauchen wir gar nicht probieren, das geht nicht. Wir hatten gestern Mitgliederversammlung von unserem Verband und da war ein junger Mann, der jetzt ein Projekt anfängt, wollen wir vielleicht hier irgendwann auch nochmal vorstellen. Und unser Vorsitzender hat ihn dann gelobt, dass er so mutig sei und so. Und dann sagt er, also Johannes, jetzt muss ich dir doch widersprechen, das hat nichts mit Mut zu tun, das hat was mit, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, mit nicht nachdenken zu tun oder sowas. Er macht die Dinge und dann stellt er hinterher erst fest, wie schwierig die sind. So, also bei ihm ist diese Lüge, diese Festung nicht verankert. Das funktioniert sowieso nicht, das brauche ich nicht probieren, das geht nicht. Es gibt so Leute, die, egal um was es geht, das geht nicht. Oder es gibt so eine Festung, dass ich habe Angst. Das ist so ganz unspezifisch, die haben vor immer und allem Angst und so und trauen sich nichts und so. Und manche dieser Dinge, die mögen vielleicht auch irgendwo mal eine Berechtigung gehabt haben oder aus irgendeinem Grund kommen oder so, aber die haben sich vielleicht in deinem Leben festgekrallt und es sind Festungen, die in deinem Leben sind und die dich daran hindern, das zu tun oder das zu erleben, was Gott für dich hat. Und die gute Nachricht ist jetzt, das ist das, was ich vorher vorgelesen habe. Wir können über unsere Gedanken und ich sage jetzt auch mal über unsere Gefühle herrschen. Wir können unseren Gedanken und unseren Gefühlen befehlen, unter den Gehorsam gegenüber Christus sich unterzuordnen. Woher wissen wir das? Weil es uns die Bibel sagt. Wir haben das gerade miteinander gelesen. Gottes Gebote, die bringen Segen. So, und jetzt geht es in den ersten Bereich rein, in dem der Teufel uns angreifen möchte. Nämlich die Sünde. So, Gottes Gebote bringen Segen. Manche empfinden Gottes Gebote als Einschränkungen. die sagen, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht, muss mich an das halten, ich kann nicht das tun, was ich eigentlich tun will. Aber in 5. Mose Kapitel 28, als das Volk kurz vor dem Einzug ins gelobte Land ist, da sagt Gott, so, ich stelle euch jetzt vor eine Entscheidung, ihr könnt euch überlegen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt den Segen haben oder ihr könnt den Fluch haben. Und die Entscheidung darüber ist, ihr könnt euch an meinen Geboten halten oder ihr könnt es bleiben lassen. Und wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werdet ihr den Segen haben. So, Gebote sind nicht Einschränkungen, sondern jemand hat mal formuliert, Gebote sind Wegweiser zum nächsten Segen. Und deswegen, wenn der Satan uns berauben will, wenn er uns das wegnehmen will, was Gott Gutes für uns vorbereitet hat, dann bringt er uns dazu, die Gebote Gottes zu übertreten, weil wir uns damit den Segen abschneiden. In Jeremia 6, Vers 19 heißt es, sagt Gott, höre es, Erde, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Das sehen wir, dass die Gedanken der Auslöser sind, die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. So, das heißt, wir entscheiden uns in unseren Gedanken, uns gegen das Wort Gottes zu stellen, gegen die Gebote Gottes. Und die Konsequenz ist, dass wir nicht im Segen Gottes leben können. Und wie macht er das? Sünde kommt nicht aus dem Nichts. Jesus gibt uns da so verschiedene Hinweise. Sünden werden oft in Gedanken vorbereitet. So, in Matthäus 5, Vers 28 zum Beispiel, da sagt er, dass die Sünde aus dem Herzen rauskommt und dass sie irgendwann auch zur Tat werden. In Sprüche 6, Vers 27, da schreibt der Schreiber dieser Sprüche, kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen. Also ich weiß nicht, wer weiß, was ein Gewandbausch ist. Die haben früher ja so ein bisschen weitere Kleider und Umhänge und sowas angehabt. Und der Gewandbausch, so habe ich nachgelesen, ist also das, was ich jetzt hier nicht machen kann, quasi wenn du eine Jacke anhast, unter der Jacke. So. Und jetzt kannst du ja mal versuchen, ein Feuer da zu tragen. Die Ranger haben das vielleicht schon mal ausprobiert, weiß ich nicht. Eher nicht. So, du kannst das Feuer nicht hier tragen. Natürlich wär's da vom Wind geschützt. Ich war jetzt kürzlich beim Holocaust-Gedenktag am jüdischen Friedhof und wir wollten dann mit Lichtern zum Platz der ehemaligen Synagoge gehen, aber der Wind hatte andere Pläne. Jetzt hätte man das Feuer natürlich in seinem Gewandbausch tragen können. Erstens hätte man es dann nicht gesehen. Zweitens sagt es hier, wie kann man das tun, ohne dass einem die Kleider verbrennen? So, du kannst manche Gedanken nicht in dir tragen, ohne dass sie nicht Schaden anrichten. Und deswegen gilt der Satz, die Gedanken sind frei, eben in dieser Form nicht. Du kannst nicht sagen, aber solange ich es nur denke, weil irgendwann wird dieser Gedanke zur Tat. So. Und nächste Stelle, die ich noch vorlesen möchte dazu, ist Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. So, all das fällt nicht einfach so vom Himmel, das passiert nicht einfach so, sondern das kommt aus unserem Herzen. Jetzt sagst du ja, aber sind die Gedanken im Herzen? Biblisch gesehen schon. Also die Gedanken kommen aus unserem Herzen. Das Herz ist in der Bibel unsere Schaltzentrale sozusagen. Wir sind heute eher, sagen wir so, ein bisschen vom griechischen Denken geprägt. Wir würden das vielleicht eher im Gehirn verorten oder so. Aber das ist nicht der Punkt, sondern es geht einfach darum, dass aus unserem Inneren diese Sachen kommen. Und da ist die Schritte, die zu dieser Sünde führen, ist erstens, ich bekomme den Gedanken. Zweitens, ich nehme diesen Gedanken an. Und dann drittens, ich setze den Gedanken um. Und je früher wir anfangen, diese Kette zu zerschneiden, je früher wir anfangen, gegen diesen Gedanken vorzugehen, desto einfacher ist es. So, was können wir dagegen tun? Das erste ist natürlich, wir kennen Gottes Gebote. Das ist schon mal ganz hilfreich. Dann können wir nämlich auch sagen, wenn so ein Gedanke kommt und sagt, du mach doch dieses oder mach doch jenes oder mach das doch so, dann können wir sagen, nee, ich weiß, dass Gott was anderes will oder ich denke, dass Gott was anderes will. Ich bleib da lieber auf der sicheren Seite. Und je früher wir das tun, desto besser ist es. Ein zweiter Bereich, in dem der Feind uns gerne berauben möchte und wo er anfängt, uns Gedanken zu geben, die am Ende dann sich negativ auswirken, das ist Zweifel oder Unglaube. Jakobus schreibt in seinem Brief im Kapitel 1, Vers 5 bis 7, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen würde. Also Jakobus schreibt uns, wenn du von Gott was erbittest, dann zweifle nicht daran, denn es könnte sein, dass du das nicht empfängst, was du erbittest, weil du zweifelst. Markus 11, Vers 24, ein zweiter Vers, mit dem ich immer mal wieder so ein bisschen zu kämpfen habe, aber nichtsdestotrotz, er steht in der Bibel, er ist die Wahrheit, Jesus hat es gesagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das ist eine krasse Verheißung. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und jetzt geht's um den Zweifel. Wenn der Teufel will, dass wir diese Verheißung nicht erleben, dann ist der einfachste Weg, dass er Zweifel in uns sät und dass er unseren Glauben kaputt macht. So, wie tut er das? In Römer 4, Vers 20, da wird uns ein positives Beispiel gezeigt von Abraham, wo es heißt, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und ich glaube, da haben wir so ein paar Hinweise schon drin. Er wurde stark durch den Glauben, also einfach Vertrauen an Gott. Und das Zweite ist, indem er Gott die Ehre gab. Indem er ihn gelobt hat. Indem er auf ihn geschaut hat. Indem er geschaut hat, was Gott will, was Gott kann, was Gott gesagt hat. Und ich glaube persönlich, dass hinter jedem Zweifel ein Stück Misstrauen gegenüber Gott steckt. Gehen wir zurück in den Garten Eden. Da steht dieser Baum und der Feind kommt und er sagt zur Frau in dem Fall, wie ihr dürft hier von keinem der Bäume irgendwas essen. Dann sagt Eva, ja doch, wir dürfen schon essen. Bloß von diesem einen Baum dürfen wir essen, nicht essen. So. Und der Anfang dieser Konversation, der heißt, sollte Gott gesagt haben? Gott meint es nicht wirklich gut mit euch. Der will euch berauben. Der will euch Dinge vorenthalten. Und am Anfang, da ist Eva irgendwie noch auf der richtigen Spur. Aber irgendwann lässt sie sich auf diesen Gedanken ein. Und dann sieht sie, und es heißt, und sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dann guckt sie den an. Und dann fängt sie an nachzudenken und sie gibt diesem Gedanken Raum und jetzt passiert eben das, wo dieser Gedanke plötzlich Feuer fängt und wo ja Eva in dem Fall auf diese Strategie des Feindes reingefallen ist. Und sie fängt an, in Zweifel zu ziehen, was Gott gesagt hat. Sie fängt an, in Zweifel zu ziehen, dass es Gott gut mit ihr meint und dass das Gebot, was Gott gegeben hat, nicht da deswegen da ist, um sie zu berauben, sondern um sie zu schützen. Eine zweite Möglichkeit, wo Zweifel oder wo Unglaube reinkommen kann, sind Minderwertigkeitsgefühle. Ich habe das vorher schon so ein bisschen mit diesen Gedankenfestungen angesprochen. Auch das ist was, wo wir zweifeln, in dem Fall nicht an Gott, sondern wo wir an uns selber zweifeln. Wo wir in Zweifel ziehen, dass Gott die Wahrheit über uns sagt, wenn er uns eben Wert zuspricht, wenn er sagt, dass wir vor ihm wert geachtet sind und dass er uns sehr lieb hat. So, was können wir dagegen tun? In Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So, das Wort Gottes hilft uns, unsere Gedanken zu sortieren. Das heißt hier, ein Richter der Gedanken. So, dieses Wort Gottes hilft uns, in unseren Gedanken festzustellen, ist es das, was Gott will oder ist es was anderes? Und ich sollte wissen, wem ich gehöre. Ich sollte wissen, dass ich Gottes Kind bin. Ich sollte wissen, dass Gott an meiner Seite steht und dass Gott mit mir zufrieden ist. Wie kann ich denn sagen, dass Gott mit mir zufrieden ist? Manche, die denken jetzt vielleicht, aber Gott ist doch nie mit mir zufrieden. Ich bin doch nicht perfekt, oder? Niemand von uns ist perfekt. Aber das ist gar nicht das, was Gott möchte. Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist alles, was Gott möchte. Er möchte, dass du ihm dein Herz gibst, dass du dich auf den Weg begibst und dass du anfängst, auf ihn zu hören. Er möchte, dass du dein Leben mit ihm gemeinsam lebst und dass du in der Verbindung mit ihm unterwegs bist. Und natürlich wirst du Fehler machen. Und natürlich trübt es diese Beziehung. Aber das ist das, wo Gott dir sagt, wie er es vielleicht zu Jesus gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und Gott kann Wohlgefallen an uns haben. Gott kann sich über uns freuen. Das heißt, im Alten Testament, da gibt es mal so einen Vers, wo Gott sagt, ich werde mich über dich freuen mit großer Freude. Ich werde jubeln über dich. Und das ist, glaube ich, was nicht erst in der Ewigkeit passieren wird, wenn wir dann mal perfekt geworden sind, sondern wenn wir einfach in Gottes Wegen gehen und wenn wir anfangen, die Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. Und das Zweite, was wir tun können, außer das Wort Gottes in uns, dem Wort Gottes in uns Raum zu geben, ist, wir können beten. In Jakobus 1, Vers 5, das habe ich vorher schon gelesen, hat Jakobus ja geschrieben, wenn aber unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern gibt und ohne Vorwurf. So wird sie ihm gegeben. So, wir können bitten und dann werden wir auch Glaube bekommen. Dann werden wir auch mit unserem Zweifel umgehen können. Ein dritter Bereich, in dem Gedanken uns Probleme machen können, ist Auflehnung oder Rebellion. Als das Volk Israel unterwegs war in der Wüste, da lesen wir 2. Mose Kapitel 17, Vers 1 bis 7. Einmal schlugen sie ihr Lager bei Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zu trinken. Und Mose erwiderte, warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst und deshalb murrten sie gegen Mose und sagten, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh. Und dann weiter in Vers 7. Und der Ort wurde Massa und Meriba, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Und wir sehen hier auch wieder so eine typische Eskalation und die fängt wieder an einem schwachen Punkt. Die Leute haben Durst. Und ich glaube, jeder, der schon mal Durst hatte, der kann das nachvollziehen. Und den Durst, den wir typischerweise kennen, der ist vermutlich nicht der Durst, den die Israeliten in der Wüste hatten. Also da geht's auch um Existenz. Wenn du in der Wüste Durst hast und nicht genug zu trinken hast, dann wird's heikel. So, jetzt ist also ein berechtigter Punkt da, ein berechtigtes Verlangen von den Leuten. Und dann sagen sie, gib uns Wasser zu trinken. Aber sie sagen nicht nur, gib uns Wasser zu trinken, sondern sie machen Mose Vorwürfe. So, und jetzt geht's schon los. Und dann sagt Mose, warum macht ihr mir Vorwürfe? Und dann, ja, warum hast du über uns überhaupt aus Ägypten geführt? Wäre doch besser, wir wären in Ägypten geblieben. Und plötzlich ist all das, warum sie eigentlich gehen wollten, sie haben ja immerhin gebetet, dass sie gehen durften, sie haben in Sklaverei, in Knechtschaft gelebt und plötzlich verschiebt sich alles, plötzlich fällt alles übereinander und es gibt nur noch Chaos und man sieht nur noch dieses eine Problem und man lehnt sich auf, man rebelliert und man fragt gar nicht danach, was Gott eigentlich will, sondern da ist dieser in unseren Augen vollkommen berechtigte Wunsch und der wird so mächtig und so krass und so stark, dass ich mich auflehne und anfange, in dem Fall jetzt nicht gegen Gott, wenn du so willst, sondern gegen ihren Leiter, ihren geistlichen Leiter. Aber letztendlich lehnen sie sich natürlich gegen Gott auf. Und wer sich auflehnt, wer hadert, der verlässt den Ort des Segens. So dieser Ort, der bekommt jetzt einen Namen, der heißt Massa und Meriba, Ort der Auflehnung, Ort der Probe, der Anklage. Und damit sind sie eben nicht mehr an diesem Ort des Segens, wo Gott sie eigentlich haben wollte. So, was der Feind tut, er lenkt unseren Blick weg von dem, was eigentlich richtig und gut und hilfreich wäre, weg auf das. Und wir sehen nur noch das Problem. Wir sehen nur noch das Problem. Und ich möchte euch jetzt eine ganz, ganz wichtige Folie zeigen. Die nächste. Nächste. Genau. Was seht ihr hier? Na, wer traut sich? Ah, Luise hat das schon mal gesehen. Vielen Dank. Genau. Also viele würden jetzt sagen, da ist ein schwarzer Punkt. Seht ihr den? Vielleicht sehen manche nicht gut genug, dass sie den gar nicht sehen, aber da ist ein schwarzer Punkt. Ich zeige euch den hier. Und wir sind so darauf getrimmt, vor allem wir in Deutschland, habe ich so einen Eindruck, wir sehen sofort diesen schwarzen Punkt. Aber wir sehen nicht mehr die weiße Fläche. Und das ist genau das, wie uns der Feind in die Irre führen will. Er führt unseren Blick weg von all dem Guten, was da ist, und wir sehen nur noch das Problem. Und dann wird das Problem so groß, dass wir uns unbedingt dagegen auflehnen müssen. Und was können wir dagegen tun? Das erste ist, wir schauen auf Jesus. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links und rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Wir können uns Jesus anschauen, wie er gelebt hat. Das zweite ist, wir sind dankbar. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sind dankbar für diese weiße Fläche. Wir sind dankbar für das, was war. Wir sind dankbar für diesen Mose, den Gott uns an die Seite gestellt hat, um uns ins gelobte Land zu führen. Ja, es gibt ein Problem. Aber wir schauen nicht auf das Problem. Wir sind dankbar für das, was Gott getan hat. Und dann kommt der dritte Punkt, wir vertrauen Gott. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, es gibt ein Problem, aber ich weiß, dass alles mir zum Besten dient. Wann? Wenn ich Gott liebe. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Also ich bleibe bei Gott, ich bleibe in seinem Willen, ich bleibe an seiner Seite, ich schaue mir das an, was gut ist, ich richte meinen Blick auf Jesus und dann werde ich sehen, wie Gott dieses Problem in irgendwas Gutes verwandelt. Jetzt gibt's noch ein paar praktische Tipps zum Schluss. Psalm 101, Vers 7 zum Beispiel. Ein Vers, den David geschrieben hat. Im Innern meines Hauses soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen, um aus der Stadt des Herrn alle Übeltäter auszurotten. Und bevor du jetzt an ethnische Säuberungen oder was weiß ich was denkst oder sowas, ich glaube persönlich, egal was König David vielleicht zu seiner Zeit gemacht hat, für uns ist dieser Vers deswegen wichtig, weil er uns so eine Blaupause gibt, wie wir mit unseren Gedanken umgehen können. Im Innern meines Hauses soll nicht wohnen, wer Trug übt. Also ich lasse keine Gedanken in meinem Innern zu. Ich stelle fest, da ist was, das ist nicht richtig. Ich habe einen Gedanken, der sagt nicht die Wahrheit. Ich lasse den nicht liegen. Sondern ich sorge dafür, dass er wegkommt. Zweites, Philipper 4, Vers 8. Das geht so ein bisschen auf diesen letzten Punkt, den wir gerade angeschaut haben, zurück. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Darüber denkt nach. Also wir geben dem Guten in uns Raum. Wir denken darüber nach, was rein ist, was liebenswert ist, was gut ist, über die Tugenden. Wir denken nicht darüber nach, wie wir dem anderen was Böses tun könnten oder sonst irgendwas, sondern wir konzentrieren uns auf das Gute. Und wir lesen im Wort Gottes. Wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht. Über mich, über Gott, über Gottes Willen, über Gottes Maßstäbe, über meine Kinder, über meinen Ehepartner, über meinen Arbeitgeber, über alles Mögliche in meinem Leben. Wenn ich weiß, wie Gott darüber denkt, dann kann ich die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Und dann kann ich auch loslassen, was eben nicht so ist, wie Gott es will. So, jetzt gebe ich euch noch eine Hausaufgabe mit. Mitternachtsformel. Unser Lehrer hat uns seinerzeit im letzten Jahrtausend beigebracht, dass diese Formel deswegen Mitternachtsformel heißt, Weil wenn uns jemand um Mitternacht aus dem Schlaf reißt, was bei manchen nicht geht, weil die da noch nicht schlafen, aber wie auch immer, er reißt dich um Mitternacht aus dem Schlaf und sagt, wie lautet die Lösung von quadratischen Gleichungen, dann kommt es ratzfatz, x1, 2 gleich minus b plus minus und so weiter und so fort. Und das weißt du auswendig, das lernst du bis zum Erbrechen und dann funktioniert es. Ich weck dich um Mitternacht und wenn du in Mathe einigermaßen was gelernt hast, dann kannst du diese Mitternachtsformel aufsagen. Aber die brauchen wir nicht für unsere Gedanken. Aber ich gebe euch jetzt einen Mitternachtsvers. Den habt ihr schon gehört und manche, die schon länger in der Gemeinde sind, die haben den auch schon auswendig gelernt. Und wenn ich dich um Mitternacht anrufe und dich aus dem Bett jage, dann frage ich, wie heißt der Mitternachtsvers? Und dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit Vernünfteleien und so weiter. Es gibt verschiedene Übersetzungen, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was da steht. Vernünfteleien und jede Höhe und alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken, jeden Gedanken unter den Gehorsam gegenüber Christus. Es ist nicht wichtig, in welcher Übersetzung du das auswendig lernst. Es ist wichtig, dass du dir das einprägst, dass du in deinen Gedanken Ordnung schaffst. Und dass du das kannst, weil das Wort Gottes es dir sagt. Okay, den nehmt ihr mit. Wenn ihr es jetzt nicht aufgeschrieben habt oder so, dann könnt ihr das nachhören, ihr könnt es nachlesen, ihr könnt es auf unserer Homepage angucken, in der Mediathek, in der Audiothek, die Bibelstellen sind dort hinterlegt. Und wenn es gar nicht anders geht, dann darfst du mich anrufen um Mitternacht und fragen, wie der Mitternachtsvers geht. Und dann werden wir das miteinander hinbekommen. Ich weiß nicht, was du von heute mitnimmst, wo der Punkt ist, wo Gott dich angesprochen hat, wo er gesagt hat, das ist das, was dich oder was für dich heute Morgen wichtig ist. Aber so im Allgemeinen, lasst uns einfach unseren Gedanken nicht hilflos gegenüberstehen, sondern lasst uns gucken, was in unseren Gedanken ist. Lasst uns jeden Morgen von mir aus durch unsere Gedanken gehen und gucken, was sind da für Gedanken, die nicht so sind, wie Gott sie will. Was sind da für Gefühle, die nicht so sind, wie Gott sie will. Und dass wir dagegen vorgehen, dass wir sie mit dem Wort Gottes konfrontieren, so hat Jesus das gemacht, dass wir sie mit der Wahrheit konfrontieren und dass wir diese Waffen einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Amen. Jetzt machen wir noch was. Wir werden miteinander das Abendmahl feiern. Das hat auch was, oder man kann das auch so interpretieren, was jetzt eben zu dieser Predigt passt und gehört. In diesem Abendmahl, das sagt Gott uns was. In diesem Abendmahl, das sagt Gott uns, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gegeben habe, damit du ewiges Leben hast. Und egal, was du über dich denkst und egal, ob du dich mit Minderwertigkeitskomplexen rumschlägst oder ob du strotzt vor Selbstbewusstsein, lass dir das heute Morgen mal gesagt sein. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, weil er dich liebt. Und das andere ist, dass Gott uns einen Bund anbietet. Einen Bund, wo wir sagen, okay Gott, du hast alles für mich gegeben. Ich möchte in diesen Bund eintreten. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte, dass du mein König bist und ich bin dein Botschafter. Ich möchte nicht das sagen, was ich in meiner Stammtischmeinung für richtig halte, sondern ich möchte das sagen, was du für richtig hältst. Und ich möchte das tun, was du für richtig hältst. Ich möchte ein guter Botschafter sein. Ich möchte ein gutes Bild abgeben von deinem Reich.